Talk mit Tees.
Wir bekommen Visite von Dr. Anne Fleck, bekannt aus diversen Fernsehsendungen als Doc Fleck. Eines ihrer Spezialgebiete ist die Ernährung und das Thema Abnehmen, über das sie auch im neuen Buch schreibt. Hallo nach Hamburg.
Ja, hallo, ich grüße, sehr herzlich.
So, schlank und gesund mit der Doc Fleck-Methode. Ich finde ja, Doc Fleck klingt ein bisschen eher nach Knochenchirurg.
Echt?
Das klingt so nach Flex. Das klingt so nach Wegflexen.
Nee, das hat mal ein Patient ganz nett zu mir gesagt. Er hat das auf dem Ernährungsprotokoll immer Doc Fleck geschrieben, Doc Fleck Frühstück. Und irgendwann war das dann der perfekte Spitzname. Natürlich geht es auch manchmal hart an die Knochen als Rheumatologe. Okay, aber meine Ernährung und überhaupt meine Medizin ist eigentlich sehr liebevoll und zugewandt.
Ich wollte gerade sagen,
mit Hammer.
Auch in der Rheumatologie wird wenig gesägt.
Richtig.
Sind Sie mit allem versorgt? Haben Sie Ingwertee mit Zitrone da?
Ich habe gerade ein schönes Wasser vor mir stehen.
Ist ja auch nicht schlecht. Aber nicht so gut wie Ingwertee mit Zitrone, oder?
Naja, man kann jetzt anfangen, mit religiösem Eifer das Thema zu diskutieren. Ich versuche ja auch die Menschen ein bisschen zu entspannen, zu entwirren und versuche ja auch in meinem Buch zu zeigen, was ist der neueste Stand der Forschung und es zu vereinfachen, weil die meisten sind einfach nur noch verwirrter und auf einem hohen Level, weil im Moment schreibt und quatscht ja fast jeder zur Ernährung, dass es schon bedenklich wird, ja.
Gibt es auch bei Ihnen ab und zu mal der Punkt, wo Sie über gewisse Themen, weil es ja ständig etwas Neues gibt und die sich ja auch gerne mal von heute auf morgen widersprechen, gibt ja für alles eine Studie, wo auch Sie mal kurz den Überblick verlieren.
Natürlich gibt es das. Jeder, der das Gegenteil behauptet und sagen würde, ich kenne alle hunderttausende Studien im Detail, das wäre einfach nicht die Wahrheit. Und Sie haben absolut recht, man kann quasi jede These mit einer Studie untermauern. Wenn Sie wollen, können Sie beweisen, dass Vegan-Diabetes heilt oder Sie können auch mit einem Schnitzel die Diabetes angehen. Und natürlich muss ich mich da auch sehr, sehr anstrengen, wie jeder ehrlich wahrheitsliebende Wissenschaftler, den Überblick zu wahren. Das ist nicht einfach.
Nein. Was ist der neueste Stand in Sachen Frühstück? Üppig frühstücken oder eher doch nicht?
Also man sagt ja, es gibt Weisheiten und Wahrheiten, die überholt sind. Ganz klar kann man sagen, dass das Frühstück der Morgen den Körper schon in die Leistungsbereitschaft und in die Aufnahme von Nährstoffen bringt. Das heißt, wir sind bereit für die Jagd und wir wollen dann auch was im Magen haben. Aber was wir früher gelehrt bekommen haben, dass das Frühstück auch ganz früh sein muss.
Okay.
Das muss es eben nicht. Ich sage deswegen und schreibe davon auch als Spätstück, damit der Mensch über Nacht die wertvolle kleine Fastenzeit bekommt, in der der Darm sich erholt und der Schlaf, die wichtigste Phase der Regeneration, bestmöglich genutzt wird. Also eine schöne lange Essenspause zwischen Abendessen und Frühstück, so ab 12 Stunden.
Ja.
Man kann auch schon mal mit 10 Stunden anfangen oder 9. Das ist super. Also lieber spät als Frühstück. Und nur essen, wenn man einen ehrlichen, richtigen Hunger hat.
Ach, nur dann. Also der alte Spruch ist, Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König und Abendessen wie, ich weiß gar nicht, war es ein Bettelmann oder was? Kennen Sie den auch, den Spruch?
Ja, absolut. Den kennt ja jeder. Spätstücken wie ein Kaiser und dann möglichst lange Essenspausen, denn davon profitiert der Mensch. Man kann sich ja auch mit gesunden Lebensmitteln, wenn man von früh bis abends am Snacken ist, auch keinen Gefallen tun, diese ständigen Blutzuckerreize.
Aber dann gibt es auch wieder diese Theorie natürlich, jetzt nicht diese großen Pausen und nur 3-mal am Tag essen, sondern mit lauter kleinen Mahlzeiten über den Tag. Gibt es ja auch, ne?
Das gibt es, aber das ist wissenschaftlich widerlegt. Das ist einfach ein Punkt. Es gibt allerdings Fälle, zum Beispiel Menschen mit Migräne, Menschen mit Refluxbeschwerden oder Gallenstein. Die brauchen eine sehr regelmäßige Nahrungszufuhr. Das sind auch Menschen, die durch lange Fastenzeiten oder zum Beispiel intermittierendes Fasten, wo jetzt alle hinterherhecheln, eher nicht gut beraten sind. Also jeder Mensch hat auch eine eigene Wahrheit und eine eigene Art zu leben und zu essen. Deswegen ist ja auch meine Arbeit so bestückt, dass ich versuche, jedem Menschen eine kleine, einfache Anleitung zu geben, wie er mit einfachen, günstigen Lebensmitteln sich gesund versorgen kann, dass er lernt, welcher Zeitpunkt ist für mich gut. Und das aber ständige Snacken und ab und zu hier nochmal ein Hustenbonbon lutschen und hier nochmal ein kleiner Keks und hier nochmal eine Banane und dann nochmal ein Sandwich, das schafft immer wieder diese kleinen Blutzuckerreize und die führen dann in diese niedriggradigen Entzündungen, die in die Arterienverkalkung münden. Also nicht so gut.
Also es geht letztendlich um drei Fragen. Ne? Was esse ich, wie esse ich und wann esse ich?
Genau.
Nehmen wir mal das Thema Hunger. Ja. Manche Menschen haben ja einfach großen Hunger. Mhm. Es gibt verschiedene Hungertypen. Und es ist durchaus hilfreich zu wissen, was man selbst für ein Hungertyp ist. Warum?
Das ist nämlich eine entscheidende Frage, einfach mal in sich hineinzuhören, wie ich es auch beschreibe, was für einen Hunger habe ich. Habe ich den ehrlichen Magenhunger? Also knurrt mir wirklich der Magen und der Magen ist ja wie ein Autotank, der will gut gefüllt sein. Mhm. Muss da was rein? Oder laufen mir gerade die Emotionen über? Bin ich gelangweilt? Bin ich frustriert? Bin ich gestresst, verärgert? Habe ich einen Augenhunger, einen Nasenhunger? Bin ich gerade verführt? Und da sollte man mal ganz kurz innehalten und drauf hören. Und Heißhunger kann auch dadurch gezüchtet werden, durch die Mahlzeit, die wir vorher essen. Also je zuckerreicher, kohlenhydratdichter das ist, was wir essen, umso stärker die Blutzuckerreaktion durch den Insulinreiz dann abgemildert. Und das programmiert nicht selten schon den nächsten Heißhunger. Und je häufiger man auch zuckerdichte Nahrungsmittel isst, umso mehr wird auch unser Gehirn darauf programmiert. Es gibt da sogar im MRT, das beschreibe ich auch, entzündliche kleine Veränderungen im Suchtzentrum, die einen dann wirklich wie willenlos zur nächsten Zuckerschnecke steuern. Man ist dann also kein willensloser Versager, sondern der Heißhunger kommt auch durch das falsche Essen vorher.
Was ist der beste Hunger?
Der beste Hunger, das ist der ehrliche Magenhunger.
Der ehrliche Magenhunger ist das,
der,
ja.
Der mir zeigt, ich brauche jetzt wirklich was. Und dann auch der Wunsch an unsere Zuhörer und alle Menschen, mit Genuss und Freude etwas essen. Sich richtig satt essen beim Essen, gut kauen, nicht schlucken wie ein Pelikan. Mhm. Verdauung beginnt im Mund. Und das vermeidet auch Krankheit.
Ja. Nehmen wir mal an, ich bin so clever und ich identifiziere meinen Hunger als Augenhunger oder Nasenhunger. Ja, wenn ich auch irgendwie durch Gerüche wird man ja auch manchmal stimuliert. Das ist aber kein echter Hunger. Dem sollte ich auf keinen Fall nachgeben. Ne? Oder was mache ich denn jetzt? Wenn ich weiß, ach, ich weiß, eigentlich bin ich so gelangweilt und man muss sich ablenken. Dann hat man auch plötzlich so einen Hunger. Man denkt, man hat Hunger, aber man muss sich nur ablenken. Oder man ist gelangweilt, wie Sie das gerade gesagt haben. Was mache ich denn dann?
Das Schöne ist, wie Sie sagen, erstmal sich darüber bewusst werden, okay. Weil in der Regel laufen solche Prozesse unbewusst. Man steuert zum Kühlschrank, zum Regal, schnappt sich die nächste Chipstüte oder Schokolade. Und dieses Bewusstwerden ist Schritt 1. Und dann empfehle ich meinen Lesern auch eine kleine Wohlfühlmacherliste anzulegen. Einfach mal 5 Minuten Zettel raus, Block raus und aufschreiben, was kann ich alternativ tun als Übersprungshandlung und wenn das nächste Mal so ein Moment kommt, dann mache ich was.
Aber was schreibe ich denn da drauf?
Was können zum Beispiel sein? Was kann ein Wohlfühlmoment sein? Zum Beispiel ein liebes Familienmitglied, die beste Freundin anrufen, einfach um Block gehen. Auch eine gute Übersprungshandlung ist mal eine Schublade im Schreibtisch aufzuräumen.
Okay, gut, ja.
Und sich dann auch damit stimulieren, abends dankbar zu sein, dass man Dinge positiv bewältigt hat. Und so.
Aber das ist erst abends. Das hilft mir jetzt im Augenblick nicht. Nehmen wir an, ich sitze im Büro, bin am Arbeiten und denke, oh, ich habe so einen Hunger. Ich möchte jetzt eigentlich gerade wieder den Schokoriegel holen aus dem Automaten.
Wer sich ordentlich vorher satt gegessen hat, aus vernünftiger, bewusster Ernährung, also sich mit ballaststoffreichem Salat zum Beispiel in der Mensa satt gegessen hat, mit einer Handtellergrößen Eiweiß aus Pilzen, aus Eiern, aus Fisch oder Fleisch und wenig Kohlenhydrate verzehrt hat oder wenn er eben den ganzen Tag sitzt, wirklich darauf achtet, der bekommt um 3, 4 Uhr gar nicht den Heißhunger wie derjenige, der sich das Sandwich mit Käse und Salami gekauft hat. Und wenn dann so ein Heißhunger kommt, dann kann man sich ja einfach auch qualitativ doch mal belohnen, wenn man wirklich was wirklich Echtes braucht, dass man sagt, ich habe jetzt hier in der Schreibtischschublade eine Tüte mit Mandeln oder Nüssen, die Eiweiß liefern, Ballaststoff liefern und die gut gekaut gesund sind.
Aber wahnsinnig viel Kalorien haben, ne? Die Nüsse.
Ja, und? Das ist ja auch so ein Irrglaube, die Kalorienbilanz, die immer noch in den meisten Köpfen auch der gängigen Beratungspraxis ist, die wackelt bereits seit 4, 5 Jahren wissenschaftlich enorm. Wir wissen nämlich, dass die Makronährstoffe Fett, Kohlenhydrate, Eiweiß im Körper anders verstoffwechselt sind. Zum Beispiel hat Fett zwar natürlich irre viel Kalorien, aber genau war das ist der Grund, warum man das Fett zu Unrecht über Jahrzehnte verteufelt hat. Mhm. Fett macht keinen Blutzuckerreiz, ist insofern für die entzündliche Veränderung im Stoffwechsel harmlos. Mhm. Es wird nur gefährlich, wenn man Fett, und bedauerlicherweise haben wir ja den Ausdruck Fett aus der Nahrung gleichgesetzt mit dem Fett aus der Hüfte. Mhm. Es wird nur gefährlich, wenn man Fette mit Kohlenhydraten kombiniert. Also Butter und Brot. Zum Beispiel.
Ja. Mhm.
Und das ist dann das
leider ein
Brot.
Klassiker, ne? Leider
richtig.
Ein Klassiker.
Das Brot, das Kohlenhydrat ist quasi die Transportrakete, dass das Fett quasi als Muffinring am Bauch landet. Wenn wir das Fett, aber deswegen kleine Kinder lutschen auch ja gern Butter, so konnte ich schon beobachten, die wissen, was gut ist. Und das ist natürlich so, dass jetzt nicht der Zuhörer denken muss, er kann und soll nie wieder ein Butterbrot essen. Im Gegenteil, es geht einfach nur darum, bewusst zu werden, was das bedeutet. Die meisten frühstücken bereits Brot mit Belag, essen mittags nochmal ein Sandwich und abends wieder Abendbrot. Und das ist die perfekte Nahrung für eine nicht-alkoholische Fettleber beispielsweise, die sogar 30% schon der übergewichtigen Kinder haben. Und das ist einfach der Nährboden für Bluthochdruck, für Insulinresistenz, für sogar Leberzirrhose, unter Umständen Leberkrebs. Also das muss ja alles nicht sein.
Das ist eigentlich typisch deutsch, also morgens mit Brot. Ich meine, mittlerweile sind wir ein bisschen weiter und da ist ja auch viel Müsli und gegebenenfalls sogar Porridge auf dem Tisch. Aber so Brot und Marmelade oder Nutella und so ist ja ein Klassiker. Abends unser Abendbrot, ne, schön mit Käse und so.
Ja.
Alles nicht so richtig perfekt.
Wir sollen auch gar nicht richtig perfekt sein. Das Perfekte ist unperfekt sein. Aber es ist ja auch der Irrglaube, dass jetzt das Brot allein schlecht ist. Ist es nämlich nicht, zum Beispiel Natur. Sauerteigbrot hat einen sehr geringen Blutzuckerreiz, aber es ist äußerst besser, anstatt auch jetzt Porridge oder Müsli oder sehr viel Kohlenhydrate zu frühstücken, einfach mal eine Mahlzeit zum Beispiel mit viel Eiweiß und Fett zu wählen. Ob das jetzt ein Rührei zum Beispiel ist mit Pilzen oder, was ich sehr gerne empfehle, ein Frühstück mit Quark und hochwertigen Ölen, zum Beispiel dem Omega-3-reichsten Öl, was wir hierzulande haben, Leinöl, was dann bitte nicht nur bio-kalt gepresst ist, sondern auf dem Etikett soll doch auf der Rückseite immer stehen, unter Lichthitze Sauerstoffausschluss gepresst oder zum Beispiel Omega-Safe, weil dann die wertvollen mimosenhaften Omega-3-Fettsäuren noch intakt sind und nicht oxidiert sind. Wenn Sie also so frühstücken, ein bisschen Quark, Öle, eine Handvoll Beeren, dann haben Sie keinen großen Blutzuckerreiz und haben schon mit einer Mahlzeit erheblich viel Kohlenhydrate gespart. Und unter solchen Ernährungsansätzen konnte ich sogar beobachten, dass Menschen, die unter Cortison stehen, das ist ja nun eher ein absoluter Dickmacher, Pfunde verloren haben.
Ich sehe, die Pilze tauchen immer wieder bei Ihnen auf.
Pilze, das...
da sind Sie Fan, ne?
Mittlerweile ja, weil sie einfach natürlich jetzt aus einer zum Beispiel Kulturchampignons sind ja auch nicht belastet. Bei dem Fleisch des Waldes muss man ein bisschen aufpassen. Pilze müssen gut gekaut werden, das ist ein wichtiger Punkt. Aber sie sind eine hervorragende pflanzliche Eiweißquelle, absolut.
Ansonsten habe ich es jetzt ja auch gleich schon gemerkt, also Fette sind Ihr Ding, weil die eben auch gesund sein können. Sie sind geradezu begeistert von Ölen. Wann hat das angefangen?
Ich bin nicht begeistert von Ölen, wenn sie schlecht produziert werden. Also inzwischen warne ich auch ausdrücklich davor, es gibt Fett, das heilt und Fett, das killt.
Ja.
Meine erste Begeisterung mit Fett hatte ich auch als Kind. Ich bin ja in der Nähe zu Frankreich groß geworden. Dort geizt man niemals mit Butter. Und habe dann am Anfang meines Studiums einen Hollywood-Film gesehen, Lorenzos Öl, eine wahre Geschichte, die verfilmt wurde mit Nick Nolte und Susan Sarandon, wo Eltern verzweifelt ein Kind mit einer Art ketogenen Ernährung, also sehr viel Fett, gesundheitlich unglaublich verbessern konnten.
Ja.
Also eine wirklich wundersame Geschichte. Und das hat mich sehr berührt. Und ich habe dann immer angezweifelt, wenn man sich die kleinste Zelle des Körpers vorstellt, die kleinste Einheit, aus der wir in Hunderten von Billionen quasi bestehen, dann ist das einfach so, dass die Zellmembran aus Fett besteht. Und von daher habe ich immer angezweifelt, dass fettarm gesund sein kann. Und so fing ich dann ab Anfang der 2000er auch an, gezielt Fette, also in dem Fall hochwertige Omega-3-reiche Fette, wie Pflanzenöle aus Leinöl, Weizenkeimöl, Hanföl, Walnussöl, deutlich zu steigern in der Ernährung. Und inzwischen wissen wir auch, dass nicht nur diese Öle wichtig sind, sondern wir brauchen unbedingt die langkettigen Fettsäuren, die Omega-3-Fettsäuren, DHA, nicht DHL, aus fettem Fisch. Und wer also keinen Fisch mag, oder Fisch kann man ja auch nicht so inflationär jetzt mit einem großen, breiten Lächeln mehr empfehlen, dann ist es besonders innovativ, Pflanzenöle aus einer Omega-geschützten Produktion mit DHA aus Algen zu verzehren. Und jeder, der sich auch vegetarisch und pflanzenbetont ernährt, der braucht diese Fettsäuren unbedingt, weil die kommen sonst nur im fetten Fisch vor. Das ist wichtig. Also, und ich bin einfach fasziniert. Wissen Sie, Sie lecken dann irgendwann Blut daran, wenn Sie sehen, wie es den Patienten geht, wenn einer sie anstrahlt und sagt, ich bin auf Öl. Und einer, der vorher immer schlapp war und müde war, oder einer, der schwere Gelenkschwellungen hatte, oder eine, die wirklich nicht mehr belastbar war. Und das hat mich dann wirklich angesteckt.
Also, das ist Ihre Spezialität, ja, die klassische Medizin zu verbinden, zu ergänzen mit eben den neuesten Erkenntnissen der Ernährungsforschung oder auch Heilmethoden. Aber neue Ansätze heißt ja auch immer viel Kritik. Also, wenn Sie so Ihre Erkenntnisse mal Ihren Chefs dann vorgestellt haben, da war wahrscheinlich nicht immer nur Begeisterung, ne?
Nein, das ist auch etwas, was man wirklich anerkennen muss. Es ist manchmal nicht mit Spaß behaftet, visionär zu sein. Also ich hatte zum Beispiel vor über 10 Jahren das Erlebnis, dass ich zum Beispiel mit diesen modernen Ansätzen auch Patienten in Kliniken mehr behandeln wollte und gesagt habe, wir können doch jetzt ganz innovativ unsere Patienten hier über mehrere Tage und Wochen behandeln. Und was mir da begegnete, war natürlich die erste Frage, was bringt das für Geld? Leider bringt es nicht viel Geld. Ja. Insofern war ich jeden anderen Argumenten anderer Klinikchefs eindeutig unterlegen. Und dafür würde ich ja, und ich blickte einfach in stumpfe Augen. Und jetzt bin ich ja dankbar, dass ich auch zu Lebzeiten erfahre, dass das, woran ich glaube und das, womit ich arbeite, dass es absolut Sinn macht. Und ich würde mir so wünschen, dass gesundheitspolitisch der präventive Ansatz, was esse ich, wie esse ich, wie putze ich mir die Zähne, wie schneide ich mir die Fußnägel, wie bürste ich meine Haare, dass die Kinder und auch die Eltern der Kinder es in einer hochwertigen Variante und nicht veralteten Variante bereits in den Kitas und Schulen lernen und dass diese Zuwendung zum Menschen, nicht nur die Pflege ist total am Hecheln, wir Ärzte alle von Bürokratie befreit wird. Und was ich mir auch von der Gesundheitspolitik wünschen würde, viele Patienten kommen immer zu mir und sagen, sie erzählen uns so spannende Sachen und über Ernährung. Mein Hausarzt, der sagt mir dazu nichts. Liebe Hörer, bitte werft nie einem Hausarzt so etwas vor. Wir lernen, wir Ärzte lernen darüber nichts in unserer universitären Ausbildung. Schlicht und ergreifend nichts. Deswegen kann man das auch von keinem erwarten. Es ist gesundheitspolitisch nicht lukrativ, es wird nicht wertgeschätzt, außer von den Menschen, weil sie spüren, es hilft. Und da würde ich mir einen echten Aufbruch hierzulande wünschen.
Was war denn das Dämlichste, was Sie gehört haben von einem Ihrer Chefs, als Sie mit einer Vision ankamen?
Ich werte nicht gerne, das ist uns ja immer so gerne. Wir werden mal ganz gut, ganz schlecht, ganz böse, ganz falsch. Das kann ich auch den Zuhörern nur empfehlen. Bewerten Sie die Dinge nicht, nehmen Sie die Dinge einfach so, wie sie sind. Aber es waren einfach plumpe, stumpfe Augen. Und auch das Fettarm, das kann doch nur gesund sein. Und Fett macht doch auf jeden Fall Fett. Und das kann ja nur Quatsch sein, wenn man mit Fetten arbeitet. Das sowas, klar, hat man gehört. Und das Schöne ist, dass die wissenschaftliche Evidenz jetzt so breit ist, dass man sagt, Gott sei Dank, man hat sich nicht geirrt. Ne?
Ja, klar. Diese Liebe zur Medizin, diese Liebe auch zur Natur, wann wurde die bei Ihnen geboren?
Ich habe vor allen Dingen eine große Liebe zum Menschen. Also ich habe einfach Spaß, mit Menschen zu arbeiten, und die große Liebe zur Medizin, vielleicht ist sie einfach auch dadurch entstanden. Ich komme aus einem sehr sozial eingestellten Haus. Auch meine Mutter war als Sozialarbeiterin tätig. Also bei uns war dieses Hilfsbereite einfach ein großes Thema. Und die Liebe zur Medizin ist mit Sicherheit auch entstanden, wenn man einen Berufswunsch hatte. Ich wollte was mit Menschen machen. Ich wollte nicht in einem Büro vergammeln, wollte einen Beruf haben, der international machbar ist. Also, dass man eigentlich auch bei den Kängurus oder sonst wo sitzen kann. Mhm. Und der zeitlos ist und irgendein Handwerk. Und dann kommen sie irgendwie doch bei Medizin raus. Und die Natur, das liegt auch an meiner Kindheit. Ich bin in einem, auf dem Land groß geworden. Ein Elternhaus steht direkt in Waldnähe. Das war also eine richtig gute Ronja-Räubertochter-Zeit. Mit dem Hund nachmittags raus, war das erste nach der Schule. Das schafft einfach so eine gute Basis, von der ich heute noch lange zehre.
Also es wurde Ärztin dann, aber der Wunsch, Künstlerin zu werden, war auch mal sehr ausgeprägt. Denn Sie haben ja so einige Talente. Ich glaube, beim Musizieren, da haben Sie im Landesjugendorchester gespielt auch.
Richtig,
Da waren die Ferien immer voll.
Richtig, was Sie alles wissen. Ja. Ja. Ja, ich bin ein unheimlich kreativer Mensch. Also es hat auch lange gebraucht, bis ich gespürt habe, dass sich das alles nicht ausschließt im Weißkittel sein, dass es sogar gut ist, kreativ zu sein, um neue Wege in der Medizin zu knüpfen. Aber es ist wirklich so, mein erster Berufswunsch war, Maler zu werden.
Ja.
Ich habe mal irgendwie als junges Kind mit 6 oder 7 einen Malwettbewerb gewonnen bei der Deutschen Post. Die Lehrerin sagte, mal doch mal die Post, hat die Bilder eingesammelt und weggeschickt, und dann wurde ich irgendwie Kreissieger und Landessieger. Es war wie im amerikanischen Traum, und zum Schluss Bundessieger, und der Postminister hat mir ein Sparbuch gegeben, und das war Wahnsinn. Und Janosch hat mir die Urkunde damals überreicht, und da stand für mich fest, du musst Maler werden.
Ja.
Und jetzt male ich noch als kleines Hobby,
ja,
nebenbei, zum Beispiel auf meiner Facebook-Seite bei Doc Fleck. Da sind die Bildchen, die da sind, einfach von mir gemalt, auch aus Zeitnot, weil ich es leid bin, irgendwie in irgendwelchen Fotodateien irgendwas zu suchen, was dazu passt, was ich gerade geschrieben habe.
Mhm.
Und wer weiß, vielleicht wird das ja noch was, ich würde das gerne wieder mehr machen. Es ist einfach, ja,
der ein oder andere Patient kriegt es aber auch, glaube ich, auch zu sehen, weil sie auch gerne mal den Therapieplan aufmalen.
Richtig.
Was ist denn dann zu sehen? Also wie sieht das aus?
Richtig. Es gab auch nur einen Patienten, der das sagte, was, Sie malen hier Comic? Nein, das ist einfach, die meisten freuen sich riesig. Und gestern hat mir ein Patient gesagt, Sie haben mir vor 10 Jahren was aufgemalt. Ich weiß es heute noch wie gestern. Ich habe gemerkt, die Patienten kommen besser damit klar, anstatt wenn ich denen in Schriftgröße 11 Arial schreibe, Druckschrift, irgendein Handout gebe, wenn ich denen das, was zu ihnen passt, aufmale. Also zum Beispiel einen fetten Fisch oder eine Zelle oder wie die Abläufe im Darm sind. Und so füllt sich dann mit der Zeit ein buntes Blatt, individuell für den Patienten auf den Leib quasi skizziert. Und das hilft den Leuten, glaube ich, viel mehr.
Na klar.
Ja.
Sehr schön, sehr schön. Etwas, das Sie vorhin angedeutet haben, das ist auch ganz wichtig, nämlich die Achtsamkeit beim Essen. Also das ganz bewusste Essen. Sie geben ein Beispiel in diesem Buch, eine Rosinenübung.
Mhm.
Alle besorgen sich jetzt mal eine Rosine.
Richtig.
Und die uns dann hören, was machen wir mit dieser einen kleinen Rosine?
Die kleine winzige Rosine kann uns wirklich beibringen, Achtsamkeit auch für das Leben wieder neu zu lernen. Und die Zuhörer, die hoffentlich jetzt alle eine bald vor sich haben, einfach die Rosine mal aus der Ferne auf dem Tisch liegend angucken.
Ja.
Dann in die Hand nehmen und erstmal fühlen, zwischen den Fingern reiben, betrachten, dann mal vorsichtig daran riechen, dann ans Ohr halten, das knistert sogar.
Mhm.
Erst zum Schluss in den Mund stecken, aber noch nicht schlucken, sondern mal ein bisschen damit spielen und zum Schluss erst zerbeißen.
Mhm.
Und diese Rosinenübung ist wirklich bekannt aus der Verhaltenstherapie, und die kann ich jedem ans Herz legen, einfach mehr achtsam durchs Leben gehen.
Und
mit Genuss.
Was ist denn besser? Was habe ich denn davon, wenn ich das alles etwas bewusster wahrnehme, schmecke, fühle?
Schauen Sie mal, unsere Lebenszeit, die ist doch über die Milliarden von Jahren ein kleines Staubkorn. Und es ist einfach, glaube ich, absolut erstrebenswert, aus dieser kurzen Zeit eine gute Zeit für sich und andere zu machen. Jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten und Chancen und Talente und bewusst einen Augenblick zu genießen, das ist einfach ein ganz großes Geschenk.
Ist es auch gesünder für die Psyche?
Absolut. Vielen Menschen ist auch gar nicht bewusst, was sie eigentlich über den Tag an guten Dingen, an schönen Dingen erleben. Dieses völlig freudlose Dahinvegetieren. Und Achtsamkeit ist auch ein Schlüssel zu mehr positivem Denken und positivem Lebensgefühl.
Dr. Anne Fleck, bekannt auch aus dem Fernsehen. Und die Saarländer, die haben sich auch heute Morgen gefreut, dass sie sie mal wieder gehört haben.
Ajo.
Ajo. Sagen Sie mir kurz noch auf Saarländisch, was fehlt Ihnen am meisten, wenn Sie oben in Hamburg sind, wo Sie ja wohnen?
Ei, man vermisst ja schon mal, dass man ab und zu ein gutes Stück Liona kriegt. Also Genuss ist einfach wichtig. Ja.
Dr. Anne Fleck, hier bei uns in SWR 3. Ihr Buch heißt Schlank und gesund mit der Doc Fleck Methode, das neue Buch. Dann Dankeschön für heute und viele Grüße in den Norden.
Sehr gerne, ganz liebe Grüße zurück und vielen Dank.
Talk mit Tees.